Alles Liebe und Gute zum Geburtstag, liebe Frau Professor Lukas. Vielen Dank auch, dass ich zu Ihnen kommen durfte und dass wir nun Ihr neues Buch vor uns liegen haben und ein Gespräch darüber führen können. Durchquerung einer bewegten Zeit. Sie machen sozusagen aus Anlass Ihres Geburtstags uns allen ein Riesengeschenk, indem Sie diese Selbstbiografie, dieses Nachdenken über Ihr Leben uns vorlegen. Kann man sagen, dass es eine Autobiografie besonderer Art ist, dieses Buch, dieses Geschenk, das Sie uns gemacht haben?
Ja, Sie sagen, ich habe den Lesern ein Geschenk gemacht, aber eigentlich ist es ein Geschenk für mich, dass es überhaupt Leser meiner Bücher gibt und Leserinnen meiner Bücher gibt, dass es überhaupt ein Interesse da ist an meinen Büchern. Das ist ja ein großes Geschenk für mich und auch eine große Freude für mich. Und diese Autobiografie wäre eigentlich gar nicht entstanden, wenn ich nicht aufgefordert worden wäre, eine Zusammenschau meines Lebens zu machen. Und als ich diese Einladung bekommen habe, dachte ich, ach, mein Leben ist eigentlich gar nicht, wie soll ich sagen, nicht so wichtig, um den Verlauf an andere Menschen heranzutransportieren, weil jedes Leben ist spannend auf seine Weise und ist interessant und hat Höhen und Tiefen und ist voller Überraschungen und im Vergleich zu anderen Leben ist mein Leben nichts Besonderes. Aber was ich gedacht habe, was ich weitergeben könnte, wäre so kleine Blitzlichter aus dem Gedankengut der Logotherapie, die mir sehr vertraut ist. Ich bin da spezialisiert und ich kenne mich da aus und dachte ich, aber diese Blitzlichter, die habe ich oft auch in meinem Gesamtwerk so verarbeitet, dass ich eine kleine Episode aus meinem eigenen Leben erzählt habe, um irgendeinen Aspekt der Logotherapie darzustellen. Und so kam ich auf die Idee, mein eigenes Gesamtwerk durchzublättern, durchzuschauen, wo habe ich etwas von mir selbst preisgegeben, wo habe ich ein bisschen was von mir selbst erzählt. Denn normalerweise habe ich ja mehr fachliche Geschichten erzählt oder auch sehr viel Patientengeschichten erzählt und so. Aber an manchen Stellen habe ich etwas aus meinem eigenen Leben erzählt, um einen bestimmten Aspekt transparent zu machen. Und diese Stellen habe ich gesammelt und zusammengestellt und ein bisschen chronologisch geordnet, also von meiner Jugend über meine Erwachsenenzeit bis ins Alter herauf. Und so ist dieses Buch entstanden als eine Aneinanderreihung von Einzelepisoden aus meinem Leben, die dem Leser in irgendeiner Form Mut machen sollen. Mut, auch schwierige Situationen zu meistern oder den Mut auch zu haben, sich zu freuen und zu bedenken, dass das nicht selbstverständlich ist und dass so kleine Gipfelpunkte des Lebens wert sind, beachtet zu werden und herausgehoben zu werden und erinnert zu werden.
Frau Professor Lukas, würden Sie sagen, dass so eine Rundschau, ein Rückblick auf das eigene Leben auch für andere Menschen wichtig und sinnvoll sein könnte?
Oh ja, ich würde das schon empfehlen, dass auch andere Menschen gelegentlich innehalten und Rückschau halten auf ihr Leben. Wobei ich zwei Sachen betonen möchte. Das eine ist, ob man es aufschreibt, wie ich es jetzt aufgeschrieben habe. Nicht jeder schreibt gern. Aber es hat schon einen Sinn, manches zu notieren, zum Beispiel seine Memoiren irgendwie zu schreiben oder wenigstens zu erzählen anderen. Denn erstens ist das, was man ausspricht, ist ausgelagert aus dem Inneren. Es steckt nicht mehr in einem selber. Es liegt sozusagen vor einem auf dem Tisch, ob schriftlich oder ob man es mündlich erzählt hat, aber es liegt vor einem und man hat eine gewisse Distanz dazu gewonnen und man kann aus der Distanz heraus sich dazu einstellen und es beurteilen. Man kann sagen, das habe ich gut gemacht, Da bin ich stolz drauf, da kann man sich selbst auf die Schulter klopfen zum Beispiel, auch wenn andere es vielleicht nicht anerkennen oder niemand es einem dankt oder sowas oft vorkommt. Nicht? Oder man kann auch etwas beurteilen und sagen, naja, da habe ich einen Fehler gemacht. Nicht? Und daraus wieder einen Schluss ziehen und sagen, also diesen Fehler will ich nicht noch einmal machen. Oder den Fehler bereue ich heute, aber ich bin an dieser Reue auch gewachsen ein Stück. Heute würde ich es nicht mehr machen, also bin ich nicht mehr der gleiche Mensch wie damals, wie ich diesen Fehler gemacht habe. Nicht? Und so. Also das heißt, man kann Stellung dazu nehmen und das ist ein sehr gesunder Vorgang. Das ist das eine. Das andere, warum es nicht schlecht ist, Rückschau zu halten, ist, dass man so ein bisschen einen Überblick über sein Gesamtleben gewinnt und daraus auch wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, Ansatzpunkte für die Zukunft ziehen kann, nicht? Wobei ich sagen muss, die Rückschau kann aber auch misslingen. Das habe ich in meinem Leben als Psychotherapeutin sehr oft erlebt, dass Menschen gleichsam die falsche Rückschau halten. Das heißt, sie schauen zurück und sagen, na ja, ach, was habe ich schon vom Leben gehabt? Viel Ärger und viel Frust und viel Plage und Mühe, ne? Was habe ich gehabt? Und dann sagen sie, naja, und was habe ich noch vor mir? Naja, alt werden, krank werden, sterben. Also diese Habensbilanz ist sozusagen die falsche Bilanz, die man sieht. Ja? Das macht sehr trist und sehr depressiv und außerdem ist es stimmt irgendwie nicht, weil das aufs Haben gar nicht ankommt, sondern man muss auf das Sein schauen und sagen, was ist gewesen in meinem Leben? Nicht? Und da ist so vieles gewesen, eine Fülle von Erlebnissen, Erfahrungen und Beziehungen auch, nicht? Und gerade bei dem Rückblick sollte man als allererstes eher auf die Gipfel des Lebens schauen, die man erklommen hat oder die einem irgendwie auch geschenkt worden sind, nicht? Also auf die Lichtblicke des Lebens, die Highlights und in Dankbarkeit registrieren. Es ist ja gar nicht selbstverständlich, überhaupt nicht, dass man so alt geworden ist, wie man ist. Man hätte auch jung sterben können, nicht? Und was alles intakt war im Leben, nicht? Und nicht immer vorrangig auf das zu schauen, was einem nicht gefreut hat und was misslungen ist und was einem auch irgendwie verletzt hat. Diese Verletzungen sind auch da, sozusagen die Täler sind auch da, aber Frankl hat so ein schönes Gleichnis gesagt, er hat immer gesagt, eine Bergkette bemisst sich nach ihren höchsten Gipfeln, nicht? Also man sagt sich, die Anden, das sind, ich glaube, sogar 6.000er oder was, und in Tibet sind 8.000er und so. Also man sagt ja nicht, in den Anden ist ein Tal mit 420 Meter. Das wird es auch geben, aber das ist nicht bemerkenswert, das ist nicht hervorhebenswert. Und so sollte man auch im Leben zunächst mal auf diese Gipfel schauen und sich daran freuen und in Dankbarkeit sozusagen die Hände falten, dass einem das geschenkt worden ist. Und dann, aus dieser Freude heraus, kann man sehr viel leichter auch die Täler sich anschauen. Und manches Tal kann man sogar rückwirkend noch ein bisschen auffüllen gleichsam, indem man eben rückwirkend entweder etwas bereut oder jemanden verzeiht und vergibt oder etwas abschließt und sagt, so, das war zwar traumatisch und schlecht, aber ich habe es überlebt und das Leben ist weitergegangen, jetzt will ich einen Schlussstrich ziehen und mich der Zukunft zuwenden und so. Also indem man manches Tal noch irgendwie begradigt und deswegen sage ich, der Rückblick kann auch ein Ansporn sein, in die Gegenwart und in die Zukunft zu schauen.
Frau Professor Lukas, mir ist in Ihrem Buch ein Kapitel ganz besonders aufgefallen. Das trägt die Überschrift, den Titel Feindesliebe und ist zunächst einmal, ist dieser Begriff gar nicht so leicht zu fassen. Und mich hat das sehr berührt, weil darin sichtlich ein Prozess vorkommt, den Sie selber gehen mussten, wo Sie Aggression erfahren haben, wo Sie Feindschaft erfahren haben und wo Sie es in einer tollen Auseinandersetzung damit schaffen, aber dieses Tal, diese ursprünglich ja negative Erfahrung zu etwas Positivem zu verwandeln. Dieses Tal, durch das sie da durchgehen mussten, in guter Weise zu meistern und im gewissen Sinne sogar zum Blühen zu bringen. Ist Versöhnung, ist Feindesliebe für jeden Menschen so ganz besonders wichtig?
Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, denn in der heutigen Zeit verstehen wir immer besser, was die Bedeutung des Friedens ist. Nicht? Wenn weit und breit kein Krieg ist, dann ist das einem nicht so deutlich vor Augen. Aber da immer wieder Kriege zwischen Völkern entstehen, ist Frieden und Friedensbereitschaft und Friedensfähigkeit ein hohes Gut, nach dem wir uns ausstrecken müssen und das wir irgendwie einmal in Zukunft erobern müssen. Sonst kann die Menschheit nicht gut weiterleben. Nicht? Und Frieden zu halten ist ganz leicht, wenn man beliebt ist, wenn alle einem wohlgesonnen sind, wenn es einem gut geht und so weiter. Aber es wird dann schwierig, wenn man eben angegriffen wird, verleumdet wird oder ungerecht behandelt wird oder gemobbt wird oder was immer Menschen sich eben antun gegenseitig, nicht? Und in dem Augenblick, wo man selber attackiert wird in irgendeiner Weise, kommt so eine Art tierischer Mechanismus im Menschen zum Zug, nämlich man ist geneigt zur Retourkutsche. Man ist geneigt, den Angreifer selber anzugreifen und also zurückzubeißen sozusagen. Man wird gemobbt und schimpft zurück und so weiter. Also man glaubt, es scheint so irgendwie gerecht, dass man sich verteidigen muss und dass man also nicht anders kann als so und so weiter. In Wirklichkeit ist es aber, die Tatsache führt dazu, dass es wieder so ein Zirkelmechanismus wird. Der Angreifer attackiert einen, man attackiert den Angreifer, der Angreifer attackiert noch mehr und man wehrt sich noch mehr und es geht hin und her und Friede wird da nicht. Ne? Und noch dazu gibt es ein zweites Übel, wenn nämlich jemand glaubt, er hat nicht die Kraft, er ist nicht imstande, sich gegen den Angreifer zu wehren, aber er ist voller Wut und Ärger, weil er angegriffen worden ist, dann neigt er dazu, und das kommt wieder aus der tierischen Hackordnung sozusagen, er neigt dazu, seinen Ärger an Unschuldigen weiterzugeben und auszulassen, an Unschuldigen, nicht? Das heißt, so wie im Tierreich, ein Tier hackt ein anderes, das sich gegen es nicht wehren kann. Und das andere, das sich nicht wehren kann, hackt wieder ein drittes, was sich wieder gegen das zweite nicht wehren kann und so weiter, nicht? Dann entstehen Leitketten in der Welt, weil der Unschuldige oder Unbeteiligte, der jetzt wieder angegriffen wird, gibt natürlich seinen Ärger wieder an irgendjemanden weiter. Und also entstehen entweder Leideskreise oder es entstehen Leitketten, nicht? Und dem hat unter anderem Frankl Frankl hat dem eine klare Absage erteilt. Und das ist eigentlich das Wesen der Feindesliebe, nicht? Also Frankl war da nicht der Erste, das hat schon Jesus gesagt, aber es muss immer wieder Menschen geben, die das betonen. Frankl hat so eindrücklich gesagt, wenn wir Unrecht immer nur mit Unrecht beantworten und Hass wieder mit Hass und Gewalt mit Gewalt, dann hört das Unrecht nie auf. Der Hass hört nie auf, die Gewalt hört nie auf. Das heißt, einer muss es dazwischen sein, ein Zwischenglied sein, und dieser eine ist, das ist buchstäblich ein Held, ne? Das ist der Held, der nun angegriffen wird oder attackiert wird oder verletzt wird oder was immer, aber nicht bereit ist, wieder andere zu verletzen und anzugreifen. Also der das Leid hält und aushält, buchstäblich hält, und sozusagen andere davor schützt, dass es weiterläuft in der Welt. Das heißt, statt dass er das Leid vermehrt, vermehrt er eigentlich die Hoffnung in der Welt, dass jetzt der Hoffnung auf Frieden und auf, dass es irgendwie im guten Sinne weitergehen kann und nicht wieder einer den anderen verletzt. Das ist übrigens ein psychologisches Prinzip, das die Neurobiologen immer wieder bestätigen, dass es verwundete Menschen sind, die andere verwunden. Aber das tröstet uns nicht. Es muss jemand sein, der zwar verwundet ist, aber nicht bereit ist, wieder andere zu verwunden. Und das ist eigentlich das Prinzip der Feindesliebe. Und das hört sich alles schön an in der Theorie, aber in der Praxis ist das bitterhart, nicht? Ich habe das eben selbst auch erlebt, dass ich einmal angegriffen wurde von jemandem, aus welchen Gründen auch immer, mit dem ich auch nicht sprechen konnte. Oft kann man durch miteinander sprechen Missverständnisse ausräumen oder manches klären oder auch Kompromisse finden. Also die große Chance des Menschen, durch die Kommunikation miteinander und durch die Einfühlung gegenseitig und so Rücksichtnahme gegenseitig und so irgendwie einen Konflikt ausräumen zu können, nicht? Aber da war es eben auch das nicht möglich zu sprechen und damals habe ich sehr mit mir gerungen und bin aber zu dem Schluss gekommen, nein, es darf einfach nicht weitergehen. Es darf nicht weitergehen. Der Hass muss irgendwo gestoppt werden. Und da ich jetzt dazwischen stand, bin ich diejenige, die ihn abstoppen muss und habe mich zu dieser Erkenntnis durchgerungen. Seither ist mir dieser Begriff der Feindesliebe also viel klarer geworden. Die Nächstenliebe hat mir immer eingeleuchtet, aber die Feindesliebe schien mir lange Zeit merkwürdig und irgendwie sogar ungerecht, aber ich muss sagen, also es gibt etwas, was noch über der Gerechtigkeit steht und das ist die Barmherzigkeit. Die steht noch darüber.
Einen wichtigen Teil in Ihrer Autobiografie nimmt auch der Blick auf Ihre Kindheit ein. Das hat mich sehr berührt, wie Sie das schildern, diese Nachkriegskindheit in Wien, die viele Herausforderungen hatte, die aber trotzdem, wenn man das liest, wie Sie das beschreiben, eine sehr geborgene und gute Kindheit war. Auch in diesem sehr guten, sehr schönen Blick auf die Kindheit unterscheidet sich Ihre Autobiografie von vielen anderen. Heute ist es ja eher modern, dass man in Fehlern, in Schuld, in verschiedenen Widrigkeiten, die einem während der Kindheit widerfahren sind, Gründe sucht, warum dies und das im Leben schiefgegangen ist. Bei Ihnen ist der Blick gerade umgekehrt. Sie zeigen das, Sie zeigen die guten Samen, die in Ihrer Kindheit ausgestreut wurden und die wunderbare Früchte gebracht haben.
Ja, naja, ich bin ja ein Kriegskind, ich bin ja 42 geboren und wir waren sehr arm, wir sind in sehr großer Armut aufgewachsen, aber das war ja bei vielen so, damals Wien war total zerbombt und ich hatte ja das enorme Glück, dass mein Vater heimgekommen ist, nicht? Also in der Volksschule damals wurde ich beneidet, weil ich einen Vater hatte, nicht? Weil viele Männer gefallen sind und ja, wobei ich sagen muss, heute fehlen auch wieder viele Väter in den Familien, aber es ist halt Krieg in den Familien, nicht? Also viele Scheidungskinder und so weiter sind da. Ja, aber zu mir zurück. Meine Großeltern waren ausgebombt, meine Großeltern mütterlicherseits, und wir haben in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt, und da die Großeltern kein Zuhause mehr hatten, haben sie bei uns gewohnt. Also wir waren 5 Personen, mein Vater, meine Mutter, meine Großeltern und ich in dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber es ist mir nie aufgefallen, dass es irgendwie beengt war. Es war eigentlich ein ganz geborgenes Nest da. Ja, vielleicht mache ich jetzt einen Sprung. 20 Jahre später war ich Psychologiestudentin an der Wiener Universität und habe alle möglichen psychologischen Theorien gelernt. Und damals in den 60er Jahren waren Also es waren durchgehend egozentrische Motivationstheorien da. Also vom Psychoanalytischen her war der Mensch ein Wesen auf der Suche nach Lust und nichts als Lust und will nur Lust und Vergnügen haben und seine Triebe befriedigen können und so weiter. Und naja, von der Verhaltenstherapie heraus will der Mensch Belohnung und positives Feedback und Anerkennung und soziale Rückmeldung und dann vom maßlosen Schule her war das Streben nach Selbstverwirklichung und dass man also das aus sich heraus alle Begabungen, alles entfalten kann, was in einem steckt und so weiter. Aber es ging immer eigentlich nur um das Ego. Ne? Und ich war also vollgestopft mit diesen Theorien. Also das muss ich schon sagen. Ich war damals, glaube ich, sogar überzeugt, dass das stimmt. Ich habe das gelernt. Ich war so gedrillt in dieser Hinsicht. Und durch einen unglaublichen Zufall bin ich in die Vorlesung von Professor Frankl gekommen, die eigentlich keine Pflichtvorlesung für Psychologen war, weil er auf der medizinischen Fakultät war. Ich war auf der philosophischen, ich gehörte zur philosophischen Fakultät. Ich bin nur durch einen Zufall in eine Vorlesung von ihm gekommen. Und als ich in der Vorlesung war, habe ich etwas erlebt. Ich dachte, also das, was dieser Professor, der sagt, dieser kleine, weißhaarige Professor, der da steht, also das ist ja ungeheuer. Er sagte, also der Mensch, wenn er gesund ist und stabil ist, dann will er gar nicht etwas für sich haben, primär für sich haben, sondern will er etwas in der Welt schaffen, dann will er ein Werk tun, dann will er sich einer Aufgabe widmen, dann will er in Liebe für anderen Menschen da sein und für etwas sorgen, egal was es ist, aber er will sich kümmern um etwas, er will einen Anteil haben, er ist sozusagen als Mitschöpfer da eingeladen, in der Welt etwas zu verändern und möglichst im Guten zu verändern als Nebeneffekt vielleicht kriegt er vielleicht einmal Lob und Anerkennung oder hat einmal Erfolg, aber vielleicht hat er auch einmal nicht Erfolg, aber das ist ihm gar nicht so wichtig. Er will sich um die Sache, um ihre Selbstwillen bekümmern oder um einen Menschen, um seine Selbstwillen bekümmern. Und ich dachte, also irgendwie, ich kenne das doch. Ich kenne das. Und da kam eben diese Erinnerung, von der Sie gesprochen haben, da kam diese Erinnerung auf an ein sehr frühes Erlebnis. Da war ich vielleicht 4 oder 5 Jahre alt in diesem zerbombten Nachkriegs-Wien. Und es war abends und mein Vater kam etwas später als normal und ich merkte schon, die Erwachsenen hatten ein bisschen Sorge, was mit ihm ist, aber er kam dann doch und hat aus einer alten Aktentasche, die er da hatte, 2 Orangen herausgezogen. Und also das waren die ersten Orangen, die ich in meinem Leben gesehen habe, weil damals, wir waren ja alle sehr knapp mit Nahrungsmitteln, muss man schon sagen. Ich habe erst gedacht, das sind Bälle, aber meine Mutter hat mich gleich belehrt, dass das etwas sehr, sehr Wichtiges, sehr Kostbares ist und Vitamine drin sind und so weiter. Also kurz und gut, wir haben uns an den Tisch gesetzt zum Abendbrot. Ich kann mich sogar heute noch erinnern, dass wieder mal eine Kerze gebrannt hat, weil Stromausfall war damals. Ne? Und haben wir irgendeine Linsensuppe oder irgendwas gegessen. Und dann hat mein Vater feierlich ein Messer genommen, hat diese 2 Orangen geschält und hat sie also in Spalten geteilt und hat dann, wir saßen jetzt zu fünft um den Tisch, hat dann vor jedem so ein Häufchen von 3, 4 Orangenspalten hingelegt. Und das Interessante ist, ein Kind merkt so viel Unausgesprochenes. Ich habe also genau gesehen, diese ausgemergelten, halb verhungerten Gesichter der Erwachsenen, mit welcher Gier sie auf diese Früchte geschaut haben. Und dennoch, es war erstmal still und dann hat irgendjemand begonnen, ich weiß gar nicht wer, sein Häufchen auf meinen Platz zu schieben. Und dann haben sie alle, Mutti und Papa und Oma und Opa, alle ihr Häufchen auf meinen Platz geschoben, nicht? Na, und ich habe sie alle gegessen. Und sie waren schier köstlich, nicht? Und wieder kann ich mich erinnern, in den Gesichtern diesen Ausdruck der Freude zu sehen. Der Freude, obwohl sie ja verzichtet haben. Aber sie freuten sich, das Kind soll die Vitamine haben. Dem Kind schmeckt's. Das Kind ist wichtig. Also diese Liebe zu mir, nicht? Und also wie gesagt, das hat sich bei mir tief eingebrannt. Und dann 20 Jahre später sitze ich da in dieser Vorlesung von Frankl und denke mir, ja, es ist wahr. Es ist wirklich wahr, was Frankl sagt. Der Mensch kann über sich hinausschauen und er wird erst richtig, er richtet sich erst zu einer richtigen Größe als Mensch auf, wenn er für etwas liebend da ist, für etwas oder für jemanden liebend da ist, dann, das ist sein stärkstes Motiv. Er will etwas Sinnvolles tun in der Welt. Und wenn es sinnvoll ist, jemand anderen zu unterstützen, dann wird er den unterstützen, auch wenn er auf etwas verzichten muss. Und da habe ich gewusst, ja, das ist die richtige Theorie. Und alles andere, was man mir einzureden versucht hat, damals im Psychologiestudium, das ist nicht ganz stimmig. Das ist auch da im Menschen. Der Egoismus ist auch da. Aber er ist eigentlich zweitrangig. Und die eigentliche Größe und Höhe des Menschen, das Erstrangige im Menschen, ist dieses Dasein für etwas oder für jemanden in Liebe.
Frau Professor Lukas, Viktor Frankl, der Gründer der Logotherapie und Existenzanalyse ist, das kommt in Ihrem Buch auch ganz zentral zutage, wohl die prägendste Gestalt Ihres Lebens. Wie haben Sie ihn entdeckt? Wie sind Sie zu ihm gekommen? Und welche Folgen hatte diese Begegnung?
Ja, ich war gerade auf der Suche nach einem Dissertationsthema, weil ich war schon ziemlich fortgeschritten im Studium und nachdem ich so angetan war von den Worten Frankls, habe ich mich in seine Bücher vertieft und habe dann beschlossen, eine Dissertation zur Logotherapie zu machen. Nun war ich aber an der psychologischen Fakultät und da war damals so die Tendenz, man musste also etwas Empirisches machen, das heißt, es musste etwas mit Zahlen ausgedrückt sein, es musste eine Art Nachweis, wie eine Art naturwissenschaftlicher Nachweis erbracht werden über irgendeine Theorie, die man hat. Und da dachte ich mir, naja, wenn Frankl so überzeugt ist, dass die stärkste Motivation des Menschen, die Suche nach Sinn und die Erfüllung von Sinn ist, dann werde ich eine Befragung durchführen, ob das auch wirklich so ist, ob die Menschen das auch so sehen, nicht? Habe ich also meinen Doktorvater vorgeschlagen, er war einverstanden und dann habe ich also 1000 Personen befragt, also Personen, die ich zufällig auf der Straße getroffen habe, war vollkommen gemischt, ob Männer, Frauen, aber vom Alter her oder vom Bildungsniveau her, was sie für sinngebend oder sinnstiftend in ihrem eigenen Leben betrachten und ob das für sie irgendwas Wichtiges ist. Ne? Also es hat mich ja sehr viel Überwindung gekostet, all diese Leute anzusprechen, nicht? Auf den Straßen, das war mir vollkommen ungewohnt, aber ich habe eben mich gleich am Anfang entschuldigen gesagt, ich arbeite an einer psychologischen Untersuchung und ob sie wohl mir ein, zwei Fragen beantworten würden. Und ja, also die meisten waren bereit, manche sind halt weitergegangen oder hatten keine Zeit, das machte ja auch nichts. Und diese 1000 Antworten, die ich dann hatte, die wurden dann faktorenanalytisch untersucht und so weiter. Also daraus hat sich ergeben, das war ganz interessant, es hat sich ergeben, dass rund die Hälfte Sinn darin gesehen hat, irgendein Werk zu vollbringen, eine Tat, etwas Schöpferisches zu machen. Das muss nicht irgendeine großartige künstlerische Tätigkeit sein, das kann auch im Haushalt sein, und eben, aber im Tun selber Sinn sehen, in dem Tun, was sie eben täglich machen oder was sie vorhaben und so weiter. Und ein Viertel hat sich mehr auf wir würden sagen, Erlebniswerte konzentriert. Sie sahen Sinn in sehr schönen Erlebnissen, eben, wo sie Freude hatten an Musik oder an Naturerlebnissen oder an irgendwelchen künstlerischen Betätigungen. Und interessant aber war das, was sich durchaus mit Frankls Meinung gedeckt hat, ungefähr ein Viertel hat auch den Sinn so definiert, dass sie sagen, sie wollen irgendeine Misere bewältigen oder irgendein Unglück kompensieren oder aus irgendeiner Not sich herausstrampeln oder irgendetwas Schlimmes, das ihnen widerfahren ist, eben in konstruktive Weise bewältigen und sehen einen Sinn darin. Also das hat alles sehr korrespondiert mit den Ansichten von Frankl, der gesagt hat, es gibt schöpferische Werte, Erlebniswerte und sogenannte Einstellungswerte. Also den Wert einer guten Einstellung zu etwas, was an sich nicht gut ist, sondern was ihn einfach einem sehr mitgenommen hat und sehr ein Schicksalsschlag oder etwas sehr betroffen hat. Aber in der Art und Weise, wie man sich dazu einstellt, kann man eben auch Sinn erfüllen. Also das war eine große Arbeit. Ich habe dann aufgrund dieser Daten, die ich da gesammelt habe, noch den sogenannten Logotest, einen Test entwickelt, der abschätzen sollte, wie hoch der Grad an innerer Sinnerfüllung bei einem Menschen gerade ist. Mit Tests muss man vorsichtig sein, das sind immer so Momentaufnahmen, ich tue es gar nicht überschätzen, aber das war damals alles wichtig, dass man also diese Tests mussten valid sein und alle möglichen Testkriterien erfüllen, von der Statistik her. Und dann habe ich noch dann habe ich noch 365 Personen mit diesem Logotest und mit einem zweiten Test getestet. Der zweite Test war damals ein projektiver Test, der so ein bisschen den Grad der seelischen Gesundheit oder Stabilität abschätzen sollte. Also der sollte zeigen, ob jemand Neigungen in depressiver oder neurotischer Form hat, ängstlicher Form hat oder zwanghafter Form oder hysterischer Form oder so, oder ob diese Neigungen eben nicht da sind. Ne? Und naja, bei allem, was man bei Tests vorsichtig sein muss, das Ergebnis war trotzdem erstaunlich, nämlich es gab eine Übereinstimmung zwischen hoher Sinnerfüllung in dem einen Test und seelischer Gesundheit in dem anderen Test. Eine Übereinstimmung mit 99% hoher Wahrscheinlichkeit und auf einem Prozent Fehlerniveau, wie man so sagt. Und das war damals, das hat auch mein Tochtervater, also total erstaunt, der war nicht so überzeugt von Frankls Thesen, aber also diese Ergebnisse gesehen hat und das konnte man dann nicht manipulieren, weil das wurde einfach, die Korrelation wurde gerechnet, ne, im Rechenzentrum. Also hat er gesagt, na, das ist wirklich überraschend, wie sehr eigentlich das Ausmaß, dass jemand Sinn in seinem Leben sieht und sich versucht, auch ein bisschen sinnorientiert zu verhalten, wie sehr das korreliert, also übereinstimmt mit einer gewissen seelischen Gesundheit, die doch relativ stabil bleibt.
Sinn ist ein zentraler Begriff der Logotherapie. Meist ist uns ja gar nicht bewusst, was für eine wichtige Rolle Sinn in unserem Leben spielt. Und mir persönlich scheint es, dass wir die Bedeutung des Sinns oft erst erkennen, wenn uns etwas sinnlos erscheint. So sagen wir dann ja auch sinnlos, das ist sinnlos. Warum ist es manchmal erst eine Sinnlehre, eine Abwesenheit von Sinn, die uns auf die Sinnsuche schickt? Und was, Frau Professor, ist der Unterschied zwischen Sinn und Wert?
Naja, notwendig ist es nicht, dass man erst ein Gefühl der Sinnlehre hat, um sich dann auf die Suche nach Sinn zu begeben. Es stimmt schon, was Sie sagen, dass der Sinn so ein bisschen wie die Luft ist. Also wir denken ja auch jetzt nicht über die Luft nach, wenn wir da sitzen, aber würden wir Luftknappheit haben, würden wir plötzlich nicht mehr gescheit atmen können, dann würde uns das sofort zu Bewusstsein kommen, dass da etwas fehlt, nicht? Also die Tatsache, dass die Menschen wenig das Wort Sinn selbst verbalisieren, wenig vom Sinn sprechen. Die Tatsache, die besagt nicht, dass sie nicht ein sinnvolles Leben führen, sondern sie sprechen eben von ihren Kindern oder ihren Enkelkindern, sie sprechen von ihrer Arbeit, sie sprechen von einer Bergtour, die sie machen, oder von einer Ferienreise, die sie planen, oder von einem Ausbau ihres Wohnzimmers, das sie planen, hübsch umzubauen oder sowas. Also, oder ein Gärtchen, das sie anlegen wollen, und ein Beet, ein Blumenbeet, das sie besonders hübsch arrangieren wollen. Das heißt, sie sprechen von Sinninhalten, nicht? Und das sind alles sinnstiftende Inhalte, also mit denen sie sich beschäftigen, und das ist ja auch gut so. Man soll möglichst viele Werte haben im Leben, Wertbezüge. Das ist etwas sehr Wichtiges. Wenn man also zum Beispiel Familie und Arbeit und ein Hobby und das man auch hat, und vielleicht noch ein besonderes Interesse, was man irgendwo hat, oder eine Fortbildung, die man noch macht. Also viele Bezüge zu Werten haben, das sind alles Sinnbezüge. Der Unterschied zwischen Wert und Sinn ist der, dass der Sinn auf den Moment eigentlich zugeschnitten ist. Also die Wertbezüge sollen viel sein, sollen reich sein. Aber im Moment kann man immer nur einem Wert dienen, nicht? Wenn ich jetzt mit Ihnen spreche hier, dann ist der Wert, ein möglichst gutes Interview zu machen oder eine möglichst gute Aussage, die irgendeiner Hörerin oder Hörer etwas mitgibt auf ihr Leben. Das ist jetzt der Sinn des Augenblicks für mich. Aber in 2 Stunden kann der Sinn des Augenblicks ein ganz anderer sein. Kann sinnvoll sein, dass ich im Wald spazieren gehe und frische Luft auftanke und mich bewege. Und in 3 Stunden kann es sinnvoll sein, dass ich mit einer Nachbarin plaudere und mir anhöre, was sie mir erzählen möchte. Das heißt, ich habe auf der einen Seite einen fachlichen Bezug, den Wert jetzt, im Hier und Jetzt. Ich habe einen Wert, einen Bezug zur Natur, in dem ich gerne im Wald spazieren gehe. Und ich habe einen freundschaftlichen Bezug zur Nachbarin. Das sind mehrere Werte. Und der Sinn erzählt uns immer, welcher Wert gerade im Moment dran ist. Und es ist auch wichtig, dass man die anderen Werte zurückstellen kann und sich dem einen Wert widmet, der jetzt gerade sinnvoll dran ist. Ich habe das einmal verglichen mit so einem, wenn wir ein Brett hätten vor uns mit verschiedenen Lampen, und immer leuchtet nur eine Lampe auf, und das ist die, und das ist sozusagen der Sinn des Augenblicks, das ist die sagt, jetzt sollst du dich mit diesem einen Wert beschäftigen. Und dann leuchtet eine andere Lampe auf und dann kommt die nächste. Und Menschen, die das gut können, wechseln können von einem Wertbezug zum anderen und nicht in ein Durcheinander kommen, wo sie strampeln in einem Multitasking oder sowas. Und wenn sie einem Wert dienen, schon an 100 andere Werte denken, was auch noch alles zu machen wäre und so weiter. Also Menschen, die das gut können, sich ganz an diesen Sinn des Augenblicks hinzugeben, und denen geht es wirklich gut. Die sind voll konzentriert auf das eine, dann können sie ein bisschen Pause machen, dann wieder voll konzentriert auf das nächste und so weiter. Was ein Problem ist, wenn Menschen wenig Werte haben oder vielleicht nur einen. Man nennt das so ein pyramidales Wertsystem. Das heißt, es gibt nur eine Pyramide oben, eine Spitze ist der höchste Wert, alle anderen Werte sind untergeordnet und nur unter ferner liefen. Das ist wirklich kritisch, denn jeder Wert ist verlierbar, jeder. Eine Freundschaft ist verlierbar, die Arbeit kann man verlieren, die Gesundheit kann man verlieren, alles ist verlierbar. Und wenn man nur einen Wert kennt und man diesen verliert, dann fällt man buchstäblich in die Verzweiflung, weil dann die anderen schwachen Werte sind, die sind nicht stark genug, um einen zu tragen und zu halten. Man fällt buchstäblich ins Nichts hinein. Und deswegen sagt Frankl auch, hinter jeder Verzweiflung steckt eine Vergötzung. Man hat einen irdischen Wert praktisch zum Himmel gehoben, fast wie angebetet und dann verloren, nicht? Und jeder Wert ist verlierbar. Wenn man ein reicheres Wertsystem hat, trauert man auch um einen verlorenen Wert, aber die anderen Werte, die halten einen noch. Also diese Sinnlehre, von der Sie vorhin gesprochen haben, die entsteht oft dadurch, dass man nur einen Wert gehabt hat und den auch verloren hat, nicht? Und dann ist es sehr schwierig, so Menschen zu helfen auch oder sich aus dieser Verzweiflung wieder herauszustrampeln, weil dann die Menschen wehren sich dann dagegen, irgendwelche anderen Werte sozusagen aus diesem Nichts zu holen, nicht? Aber man kann es schon, denn wenn man ein Menschenleben rückwirkend anschaut, da gab es früher auch alte Wertbezüge, die hat man nur vernachlässigt, nicht? Und dann muss man sehen, ob man da nicht einen alten Wert reaktivieren kann. Oder auch eine andere Möglichkeit, sich dem verlorenen Wert zuliebe noch einmal aufzuraffen. Das gilt zum Beispiel manchmal, wenn man einen sehr lieben Angehörigen verloren hat, dass man glaubt, jetzt hat das Leben überhaupt keinen Sinn mehr und alles ist leer und alles ist düster und traurig und so weiter. Wenn man aber bedenkt, dass dieser geliebte Angehörige das nie und nimmer gewollt hätte, dass man da in der Verzweiflung versinkt, ja, nie und nimmer, und dass man, dass er auch nicht gewollt hätte, dass er mit seinem Tod nur einen Scherbenhaufen hinterlässt bei einem anderen, also dann kann man vielleicht dem selbst dem Toten zuliebe sich noch einmal aufraffen und sagen, gut, das will ich dem nicht rückwirkend antun, dass der zum Anlass wurde, dass in mir alles zerbrochen ist, das will ich dem nicht antun. Ich gebe mir noch einmal eine Chance, mich dem Leben zuzuwenden.
Wir haben jetzt vom Unterschied zwischen Sinn und Wert gesprochen. Sinn, das auf den Augenblick bezogene, und Wertebezüge, das Tragegerüst eigentlich dann dessen, was unser Leben stabilisiert und orientiert. Frau Professor, da scheint es aber doch im Laufe des Lebens eine Entwicklung zu geben in Bezug auf Werte und Wertbezüge. Ich denke mir, dass es im Alter wahrscheinlich andere Wertbezüge geben muss, dass sich da etwas entwickelt, dass sich Änderungen vollziehen, als etwa in der Jugend. Worauf sollte man bei der Entwicklung von Werten und Wertbezügen achten?
Man braucht eine gute Kreativität und Flexibilität in Bezug auf Werte im Leben. Aber man hat natürlich auch sehr viel Anregungen, wenn man eben sich offen hält für Anregungen, nicht? Also man ist ja nicht allein wie Robinson Crusoe auf der Insel, sondern man lebt ja in Gemeinschaften. Und also ich denke schon, dass die Anregungen von außen und das, was auf einen Menschen wartet, dass das kompatibel ist. Dass, also es gibt einerseits gibt's die vielen Vorbilder, die man hat. Nicht nur gute natürlich, auch schlechte, aber man kann sich ja auswählen, welches Vorbild einem wirklich zusagt und wo man sagt, ja, so ähnlich möchte ich es auch machen. Das sind mal die äußeren oder auch Tipps und Ratschläge, die an die Menschen geben, sind auch nicht alle gut, aber man kann ja auswählen, nicht? Dann hat man auch innere Anlagen, alles, was als Talent oder Begabung oder Stärke im Menschen schlummert, will gelebt werden. Das, es drängt einen sozusagen dazu, in irgendeiner Form das realistisch werden zu lassen und sich da weiterzuentwickeln. Das sind die inneren Anlagen. Dann ist man auch noch irgendwie geführt, würde ich sagen, aber ich kann das schlecht ausdrücken, was ich damit sagen will. Der Zufall spielt eine Rolle, nicht? Aber Frankl hat so schön gesagt, der Zufall ist der Ort, an dem das Wunder nistet oder nisten kann. Wie ich schon erzählt habe, dass ich durch einen reinen Zufall in eine Vorlesung von Frankl gekommen bin, nicht? Also da bin ich buchstäblich geführt worden, denn eigentlich war es gar nicht vorgesehen, dass ich da hineinkomme. Und wahrscheinlich wäre ich ihm sonst nie begegnet. Und ich weiß gar nicht, was für eine Art von Psychologin ich geworden wäre, nicht? Also das heißt, es gibt die äußeren Anregungen, es gibt die innere Verwirklichungsbereitschaft in bestimmter Weise und es gibt auch noch diese Art von geführt werden oder Zufall. Und das alles zusammen, da kann sich schon etwas Gutes entwickeln, wenn man sich da offen hält dafür. Also auch im Alter gibt es viele Möglichkeiten, Schönheiten des Lebens neu zu entdecken. Eben, dass man ein bisschen mehr Zeit hat. Zeit ist eine sehr kostbare Ressource. Man denke an die vielen gestressten Menschen, nicht? Also Zeit, die man hat, und die kann man also auch nützen. Das muss nicht immer nur tätig sein, das kann auch kontemplativ sein, dass man einmal irgendwo in die Stille geht und ruhig wird und so ein bisschen etwas überdenkt, entweder sein eigenes Leben oder irgendeinen Inhalt, vielleicht eine Anregung, dass man wo was gelesen hat oder einen Film, den man gesehen hat, ein bisschen nachdenkt über etwas, dass man sich auch da, wenn es interessant ist, noch mehr informiert. Heute ist es so schön, sich vielfach informieren zu können. Also ich weiß, dass das Internet auch viele Fallen hat und viele Tücken hat, aber auf der anderen Seite gibt es auch viel Informationen her. Und also ich glaube, dieses Interesse an der Welt, das ist wichtig, das sollte man am Brennen halten. Interesse kommt ja vom lateinischen Zwischensein, nicht? Also was zwischen dem Menschen und der Welt hin und her schwingt, so eine Art Brücke von sich zur Außenwelt und Mitwelt. Und also da sollte schon das Interesse da sein, egal auf welchem Gebiet man sich interessiert, aber das hält wach und rege, auch geistig wach. Nicht. Man sollte sich auch noch kleine Aufgaben stellen. Das muss nichts Besonderes sein, aber so für jeden Tag einmal eine kleine Aufgabe. Die darf auch durchaus einmal ein bisschen herausfordernd sein. Nicht überfordernd, aber doch etwas, was man sagt, das probiere ich noch, ob ich das noch kann oder das will ich mir noch ansehen. Also wichtig, denke ich, ist, dass man imstande ist, mit sich selbst auszukommen, mit sich selbst im Reinen zu sein, nicht anderen zur Last zu fallen, indem man immer jammert, die anderen sollen sich um einen kümmern, die anderen sollen einen besuchen, sollen Rücksicht nehmen, was sich andere alles machen sollen, sondern dass man auch mit sich selbst zufrieden sein kann, auf seinem eigenen Fundament stehen kann und dann überlegen, ob man nicht noch das eine oder andere für jemanden tun kann, also umgekehrt, ein gutes Wort wo verteilen, eine kleine Hilfeleistung für jemanden noch irgendwo sich noch nützlich machen. Also wenn man hochbetagte Menschen fragt, wie es ihnen gelungen ist, also über 90-Jährige, so alt zu werden und oft sind die noch ganz fröhlich, so, dann sagen sie meistens, ja, ich habe immer gearbeitet. Nun, was sie halt unter Arbeit verstehen, das ist ja dann nicht Berufstätigkeit, aber sie haben sich immer noch irgendwas vorgenommen zu erledigen, auch wenn es Kleinigkeiten sind und das hält sozusagen frisch und munter, nicht? Und vielleicht gibt es auch in der Vergangenheit von jemandem etwas, das er früher einmal sich erträumt hat oder erwünscht hat und es ging nicht oder es ist wie Träume zerrinnen, nicht? Vielleicht lässt sich so ein früherer Traum in irgendeiner variierten Form noch einmal ins Leben bringen, auch wenn sehr abgespeckt, auch wenn sehr im kleinen Bereich, aber vielleicht lässt sich etwas davon noch einmal neu beleben. Das kann sehr spannend sein, so etwas. Und ich würde also allen älteren Menschen empfehlen, sich, wenn sie ihr Leben anschauen, schauen, welche viele Chancen sie gehabt haben und was von diesen Chancen als Restchancen, als kleine verborgene Restchancen bis in die Gegenwart hineinreicht und vielleicht noch ein Stückchen Zukunft hergeben könnte.